Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. In den Büchern für junge Leser stellen wir Ihnen heute aktuelle Kriminalromane für Kinder und Jugendliche vor und zwei Bilderbücher. Sabba Schlabba Kussi Bussi von Anita Lehmann und Kasia Frieser ist unfreiwillig das Bilderbuch zur Corona-Krise geworden. Dazu mehr am Ende der Sendung. Vorher zu Annette Meletze. Annette Meletze, Jahrgang 1983, stammt aus Riga. Seit 2007 lebt sie in der Schweiz, hat an der Hochschule Luzern Animationsfilm studiert. Ihre Masterarbeit wurde als bester Schweizer Trickfilm 2014 ausgezeichnet. Annette Meletze zeichnet weiter Filme und illustriert für einen lettischen Verlag. Dort ist auch ihr Bilderbuch zuerst erschienen, das wiederum auf einem Film basiert und das Annette Meletze nun selbst ins Deutsche übertragen hat. Der Kiosk. Julian Ignatowitsch stellt es vor.
Der Kiosk ist Olgas Leben. Sie verkauft dort alles für alle. So steht es auf dem Würfel über dem Kioskdach, der wie ein Leuchtturm gelb strahlt. Zeitungen, Magazine, Romane, Schoko, Snacks, Lotto, Socken, Seifen und andere nützliche Sachen. Olga ist Kioskverkäuferin aus Leidenschaft.
Sie begrüßt ihre Kunden mit Namen und kennt ihre Wünsche. Und einige Leute kaufen nichts. Sie wollen nur reden.
Gleichzeitig ist der Kiosk Olgas Zuhause. Nachts, wenn die Jalousien heruntergeklappt und die Kunden auf dem Heimweg sind, putzt sich Olga an einem kleinen Waschbecken die Zähne, breitet ihre Decke zwischen Toilette und Ladenkasse aus und stöbert in den Reiseheften aus ihren Regalen.
Nach ihrem langen Arbeitstag ist Olga müde. Manchmal wünscht sie sich hinaus aus ihrem Kiosk. Dann liest sie von fernen Ländern. In ihren Träumen hört sie das Meer rauschen und freut sich an Sonnenuntergängen.
Zufrieden schläft sie ein. Dieser Kiosk, von Annette Meletze, farbenfroh mit kräftigem Strich und flächigen Formen illustriert, basiert auf einem prämierten Animationskurzfilm, mit dem die Autorin 2013 unverhofft mehrere Preise gewann. Aus dem Film wurde ein Buch mit leicht abgeänderter Geschichte und der gleichen liebevollen Bildsprache. Zuallererst einmal ist der Kiosk eine Liebeserklärung an eine quasi ausgestorbene Gattung von Straßenläden, in denen man von der Tageszeitung bis zur Klopapierrolle eben fast alles bekommen konnte. Überbleibsel davon gibt es vielleicht noch in Frankreich, Italien oder Griechenland, nicht in Deutschland. Hier hat es sie so eigentlich nie gegeben. Und dann ist dieses Bilderbuch auch eine Hommage an die Verkäuferinnen, die so einen Laden unter großem persönlichen Aufwand und Risiko mit Leidenschaft und eher kleinem finanziellen Ertrag betreiben oder besser betrieben. Damit ist die Geschichte von Olga aber natürlich nicht auserzählt, denn auch wenn sie ihren Kunden stets mit einem Lächeln jeden Wunsch von den Augen abliest, so sitzt sie doch irgendwie fest in ihrem Kiosk an der Straßenkreuzung und will eigentlich ans Meer. Ein Unfall wird zur Initialzündung.
Plötzlich kippt Olgas Welt. Mit einem kräftigen Hauruck steht Olga wieder auf. Da merkt sie, dass sie den Kiosk hochheben kann. Sie kann sogar mit ihm herumgehen. Sie beginnt, die Sachen einzusammeln. Toll, denkt Olga und beschließt, einen Spaziergang zu machen.
So beginnt eine kleine Reise mit, oder besser gesagt, im Kiosk. Die comichaften Bilder, mit Bleistift und Acrylfarbe aufs Papier gebracht und in der Perspektive meist etwas verzerrt, zeigen eine leicht chaotische, vielfältig bunte und umtriebige Welt. Olga findet darin von ganz allein durch Zufall ihren Weg und landet, ja wo schon, genau am Strand.
Der Fluss trägt Olga davon, weit und weiter, bis zum Meer. 3 Tage und 3 Nächte gondelt Olga dahin. Dann setzt eine große Welle sie an Land.
Olga hat jetzt beides, ihren Kiosk und romantische Sonnenuntergänge, das kleine Zuhause und die große, weite Welt. Der Kiosk erzählt diese Geschichte vom Traum, der wahr wird, auf unprätentiöse, witzige und charmante Weise. Die lettische Autorin, die heute in der Schweiz lebt, recherchierte sogar in einem echten Kiosk. Wahrscheinlich sind ihre skurrilen Figuren, der abergläubische Mann mit Sonnenbrille, der Opa mit Hund und weißen Socken in den Sandalen oder die unglücklich verliebte Beauty Queen, deshalb so lebensnah. So ist das Buch nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern eine gewinnbringende und amüsante Lektüre, die Gelassenheit lehrt, Verrücktes zulässt. Mit Zuversicht, Stärke und einem glücklichen Zufall wird jeder Tag im Kiosk zu einem unvergesslichen rot-lila-blauen Sonnenuntergang.
Julian Ignatowitsch über Der Kiosk von Annette Meletze. Das Bilderbuch ist bei Atlantis erschienen und die Autorin hat es selbst aus dem Lettischen ins Deutsche übertragen. Altersempfehlung ab 5 Jahren. Krimis für Kinder und Jugendliche? Da werden oft nur die üblichen Verdächtigen genannt. Die 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde. Alles, was als Reihe und schon lange gut läuft. Aber wer einen spannenden Kriminalroman lesen will, der kann durchaus auch Neues, Abwechslungsreiches entdecken. Denn jenseits der erwähnten Dauerbrenner gibt es jede Menge neue Reihen und auch Einzeltitel. Kirsten Reimers hat die aktuellen Neuerscheinungen gesichtet und stellt eine Auswahl an empfehlenswerten Kinder- und Jugendkrimis vor. Sie beginnt mit denen von Mac Barnett.
In den Agent Mac Büchern beschreibt der Autor Mac Barnett augenzwinkernd seine Zeit als 8-jähriger Spion im Dienste ihrer Majestät, der Königin von England. Eigentlich ist Mac ein ganz normaler Junge aus Kalifornien. Er ist ein bisschen traurig, weil er nicht zu den Partys seines coolen Schulkameraden Derek eingeladen wird. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes.
Eines Nachmittags klingelte das Telefon und es war für mich. Es war die Königin von England. »Hallo«, sagte ich. »Guten Tag«, sagte sie. »Ich möchte mit Mac sprechen.« »Am Apparat«, sagte ich. »Mac, hier ist die Königin von England«, sagte sie. »Ich würde dich gern um einen Gefallen bitten.« »Okay«, sagte ich. »Wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, ist es eine gute Idee, erst zu fragen, was das für ein Gefallen ist, und dann okay zu sagen.« »Aber ich hatte noch nie mit einer Königin gesprochen. Deshalb habe ich okay gesagt.« »Wunderbar«, sagte die Queen. »Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Letzte Nacht hat jemand die Kronjuwelen gestohlen.« »Nein«, sagte ich. »Doch«, sagte die Queen. »Und das ist der Gefallen. Du sollst das verschwundene Schmuckstück finden und zu mir zurückbringen.« »Wow«, sagte ich. »Ja«, sagte die Queen. Das war ziemlich aufregend. Aber ich hatte eine Frage. »Ich habe eine Frage«, sagte ich. »Hoffentlich ist es eine schnelle Frage«, sagte die Queen. »Warum ich?«
Die Antwort fällt leicht. Mac ist gut in der Schule und hat am Samstag Zeit, weil er nicht zur Party von Derek eingeladen ist. Und so wird er Geheimagent ihrer Majestät. Zwar bekommt er keine coolen Agenten-Gadgets, dafür leiht ihm die Queen Freddy, ihren jüngsten Corgi. In Band 1 mit dem Titel »Klunker gesucht« ist Mac in geheimer Mission in Paris und Moskau beim KGB unterwegs. In »Bösewicht in Sicht«, dem 2. Band, geht es von Kalifornien nach London und weiter ins zweigeteilte Irland. Ganz unaufdringlich sind Informationen zur Geschichte Großbritanniens eingestreut. Aber das mindert nicht den Unterhaltungswert. Mac Barnett schildert mit sehr trockenem Humor, herrlich absurden Dialogen und viel Fantasie seine fiktive Tätigkeit als Agent in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, als es noch so steinzeitliche Dinge gibt wie Gameboys und Telefonzellen. Darin hängen Telefone mit Wählscheiben, die immer wieder unvermutet klingeln, weil die Queen zu jeder Tages- und Nachtzeit anruft, zum Beispiel, wenn sie sich langweilt. Die Bücher sind sehr witzig illustriert von Mike Lowry und eignen sich für Kinder ab 8 Jahren.
Parole TT von Antje Herden.
Deutlich heutiger ist Parole TT von Antje Herden mit Zeichnungen von Maya Bohn. TT ist eine etwas seltsame ältere Dame mit einer riesigen Handtasche. Aus dieser zieht sie immer wieder hilfreiche Dinge heraus, zum Beispiel Bücher oder Pflaster. Allerdings ist nicht immer sofort ersichtlich, inwiefern diese Sachen eine Hilfe sein könnten. Den meisten Kindern des Viertels ist die Dame Teti ein bisschen unheimlich. Zum Beispiel dem immer wütenden Cosmo, den nur sein Freund Stulle beruhigen kann. Oder Lene, die sich wie Stulle für Bücher und Vögel interessiert. Oder Saha, die nicht davon träumt, Influencerin zu werden und sich darüber mit ihrer Freundin Sarah zerstreitet. Oder Bene, der kein Musterschüler mehr sein will. Nur Yunis, der mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland geflohen ist, hat keine Angst vor ihr. Als Tete eines Tages wie vom Erdboden verschluckt ist, raufen sich die unterschiedlichen Kinder zusammen, um sie zu suchen. Denn ohne Tete ist das Viertel unvollständig und traurig. Ein Vorhaben, das nicht ganz gefahrlos ist. Parole Tete ist ein warmherziger und spannender Roman über Freundschaft und Ehrlichkeit, über die Bedeutung von Liebe und Vertrauen sowie darüber, wie Vorurteile und Ängste schwinden, wenn man miteinander redet. Der Roman von Antje Herden ist empfohlen für Kinder ab 9 Jahren.
Falsches Spiel auf Sylt von Sarah Drews.
Auch im Krimi »Falsches Spiel auf Sylt« von Sarah Drews spielt Freundschaft eine wichtige Rolle. Neben Freundschaft geht es hier auch um die Erkenntnis, dass vieles anders ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Dies muss die 12-jährige Caro erkennen, die nicht wie geplant in den Sommerferien nach Spanien fahren kann. Weil ihre Mutter unerwarteterweise für ihre Chefin im Laden einspringen muss, soll Caro für die gesamte Ferienzeit nach Sylt zu Verwandten.
Alleine vom dran denken bekam ich Magenschmerzen. Lieber hätte ich den ganzen Tag im Blumenladen gehockt, als 6 Wochen zu Tante Linda und meiner dämlichen Cousine Marianne zu fahren. Aber egal, was ich in den letzten Tagen versucht hatte, Mama ließ sich nicht von ihrem Plan abbringen. Ich hatte sogar versucht, ernsthaft krank zu werden. Erst hatte ich an den alten Trick mit dem Fieberthermometer gedacht, aber das war ein ausgelutschter Schuh und Mama durchschaute den leider. Deswegen hatte ich einen Superplan entwickelt. Dienstagnacht war ich in die Küche geschlichen und hatte alles, was ich in die Finger bekommen konnte, in mich hineingestopft. Kalte Nudeln, Gurken, Eis, Käse und sogar einen abgelaufenen Joghurt hatte ich runtergewürgt. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich sah die Wurst in meiner Hand an, mir war speiübel und mit einem Mal kam ich mir absolut albern und kindisch vor. Kein Wunder, dass mich meine Mutter für unreif hielt, wenn ich mich auch so benahm.
Cousine Marianne entpuppt sich als nicht ganz so dämlich und langweilig, wie Caro befürchtet hat, was unter anderem daran liegt, dass Caro einsehen muss, dass sie manchmal ganz schön unsensibel und voreingenommen sein kann. Was die Ferien jedoch so richtig aufregend macht, ist der neue Lebensgefährte von Mariannes Mutter. Hat er womöglich ein dunkles Geheimnis? Auf jeden Fall benimmt er sich höchst verdächtig. Unerschrocken und mit viel frechem Mut beginnen die beiden Mädchen herumzustöbern und geraten dabei prompt in Gefahr. Wunderbar selbstbewusst stürmt besonders Caro immer wieder voran und erfährt dabei nicht nur, wie wichtig es ist, eine Freundin zu haben, sondern vor allem auch, was dazugehört, eine Freundin zu sein. »Falsches Spiel auf Sylt« wurde illustriert von Simone Leis-Bohn und richtet sich an Mädchen und Jungen ab 10 Jahren.
Das Zeitportal von Patrick McGinley.
Richtig gute Freunde sind auch Nina, Jonas, Anton und Felix aus Patrick McGinleys Roman »Das Zeitportal« für Leserinnen und Leser ab 11 Jahren. Durch Zufall stoßen die 4 auf eine Maschine, die sie um ein paar Tage in der Zeit zurückversetzt. Es beginnt zunächst als harmloses Abenteuer, denn natürlich ist ihnen klar, dass sie in der Vergangenheit nichts verändern dürfen, um keine Paradoxien im Raum-Zeit-Kontinuum hervorzurufen. Doch dann gibt es einen Tag, an dem einfach alles schief geht. Und eigentlich kann es doch gar nicht so schlimm sein, ein bisschen einzugreifen, um den Mathe-Test zu bestehen oder sich nicht völlig zu blamieren, wenn man das interessanteste Mädchen der Schule ins Kino einladen will, oder? Doch selbst winzige Korrekturen führen in eine Katastrophe, die einen ganzen Ort auslöscht. Und alles, was die 4 unternehmen, um die Sache wieder hinzubiegen, macht es nur noch schlimmer. Patrick McGinleys Roman »Das Zeitportal« ist ein spannendes Gedankenexperiment, das auf verschiedenen Ebenen nach Verantwortung, Schuld und wirklichem Mut fragt.
High-Rise Mystery – Ein tödlicher Sommer von Shana Jackson.
Im Roman »High-Rise Mystery – Ein tödlicher Sommer« von Shana Jackson ermitteln die beiden ungleichen Schwestern Nick und Norva in einem Mord.
Falls ihr glaubt, eine Leiche zu finden, wäre ein spaßiges Abenteuer, liegt ihr zu 33% richtig. Hugo Knightley Webb, 45 Jahre, Antiquitätenhändler und gelegentlich Kunsthändler, lockige weiße Haare, mausetot. Das war eine Tatsache. Eine, die ich persönlich bestätigen konnte, weil wir, Norva und ich, gerade seine Leiche entdeckt hatten, um 14.27 Uhr am 23. Juli, dem bisher heißesten Tag des Jahres. Bei 35 Grad, Tendenz steigend. Wir lokalisierten den Körper, indem wir etwas benutzten, das ich mein Dreieck der Wahrheit nenne. Logischerweise hat es 3 Eckpunkte. Tatsachen, Beweise, Schlussfolgerungen. So arbeite ich nämlich. Ich, Annika, Nick, Alexander, 11 Jahre. Auf die Wissenschaft vertrauend und mit rasiertem Kopf. Norva Alexander, 13, meine Schwester. Lange Braids, kurzer Geduldsfaden. Meine Komplizin beim Aufklären von Verbrechen. Sie hat ihr eigenes System. Sie spürt Dinge.
Nick und Norva leben in London in einem Hochhauskomplex mit dem Namen The Try. Dieser ist, wie Hugo erklärte, als er noch lebendig war, ein bahnbrechendes Beispiel des Brutalismus, dieses architektonischen Stils, zu dem wuchtige Bauten aus Sichtbeton mit einfachen geometrischen Formen gerechnet werden. Dass in diesem Roman Architektur und Kunst eine Rolle spielen, ist kein Zufall. Shana Jackson, die Autorin, ist künstlerische Leiterin der Sight Gallery in Sheffield. Sie hat sich in ihrer Arbeit auf Digitalprojekte für Kinder und Jugendliche spezialisiert und das fließt völlig zwanglos in ihren Roman ein. Ohne pädagogisches Sendungsbewusstsein gibt es Verweise auf berühmte Architekten, auf Videokunst und Soundexperimente, die gekonnt an Lebenswelten von Jugendlichen anschließen, aber auch das Wissen erweitern. Besonders interessant ist die Wohnanlage The Try. Hier kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Hautfarben, Lebenserfahrungen, kulturellen und sozialen Hintergründen zusammen und bilden eine Gemeinschaft. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner bieten Yogakurse oder Kunstkurse füreinander an und es gibt sogar eine Initiative, die Geld für gemeinsame Anliegen sammelt. Im Grunde ist The Try fast so etwas wie eine Utopie, ein gleichberechtigtes Zusammenleben unterschiedlichster Menschen. Das ist nicht gerade konfliktlos. Schließlich ermitteln die beiden selbsternannten Detektivinnen in einem Mordfall. Doch wurzeln diese Probleme nicht in ethnischen Vorurteilen oder demütigenden Machtstrukturen. Das macht dieses Wohnexperiment so faszinierend. High-Rise Mystery, ein tödlicher Sommer von Shana Jackson, ist spannend für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren.
Ellingham Academy von Maureen Johnson.
Auch die Ellingham Academy könnte ein idealer Ort sein. Das Internat ist der Schauplatz der gleichnamigen Trilogie von Maureen Johnson für Leserinnen und Leser ab 13 Jahren. Band 1 mit dem Titel Was geschah mit Alice sowie Band 2, Die geheimnisvolle Treppe, sind bereits auf Deutsch erschienen. Band 3 liegt auf Englisch vor und wird bald übersetzt. Die Academy nimmt nur Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen auf. Sie wurde in den 30er Jahren von Albert Ellingham gestiftet. Doch obwohl das Internat äußerst idyllisch im US-Staat Vermont liegt, gibt es ein dunkles Geheimnis. Kurz nach der Schuleröffnung wurden die Frau und die kleine Tochter des Gründers entführt. Tage später fand man die Leiche der Ehefrau. Von der Tochter Alice fehlt bis in die Gegenwart jede Spur. Und das ist der Grund, warum Stevie, eigentlich Stephanie, an der Schule angenommen wurde.
Stevie Bell hatte einen einzigen bescheidenen Wunsch. Sie wollte einmal in ihrem Leben eine Leiche finden. Natürlich wollte sie niemanden ermorden, nichts lag ihr ferner. Sie wollte lediglich diejenige sein, die herausfand, wie die Leiche zu einer geworden war. Sie wollte Plastikbeutel mit der Aufschrift Beweismittel und einen von diesen Papier-Overalls, wie die Leute von der Spurensicherung sie trugen. Sie wollte in einem Vernehmungsraum sitzen. Sie wollte einen echten Kriminalfall aufklären.
Stevie ist zwar Teenager, aber auch Spezialistin für Kriminalfälle. Ihre Vorbilder sind Sherlock Holmes und Hercule Poirot. Sie schwört auf Logik und liebt True Crime Podcasts. Mit ihr sind Janelle und Nathan neu an der Schule. Janelle konstruiert Maschinen und interessiert sich für Naturwissenschaften. Nathan hat einen Fantasy-Roman geschrieben, der zum Bestseller wurde. Auch die übrigen Schüler sind speziell. Da ist zum Beispiel Ellie eine quietschbunte Künstlerin oder Hayes ein Schauspieler, der im Alleingang eine Zombie-Serie auf YouTube veröffentlicht hat. Außerdem gibt es noch den geheimnisvollen David, der vielleicht Computerspiele entwickelt, sich aber nicht in die Karten schauen lässt. Stevies Schulprojekt ist die Aufklärung des Ellingham-Falls. Doch mit jedem neuen Puzzlestück, das sie entdeckt, kommen weitere Fragen und Ungereimtheiten hinzu. Und dann gibt es auf dem Schulgelände einen Todesfall, der ebenso gut Unfall wie Mord gewesen sein könnte. Maureen Johnson verbindet geschickt Motive des Internatsromans mit denen des Krimis. Die ersten beiden Bände der Trilogie sind nicht nur ungeheuer spannend, sondern erzählen auch einfühlsam und kitschfrei vom Erwachsenwerden, vom Finden des eigenen Wegs und von der ersten Liebe. Thematisiert werden aber ebenso der Aufstieg des Populismus in den USA sowie die wachsende elektronische Überwachung und wie schnell man sich ungewollt in Schuld verstricken kann. Besonders beeindruckend sind die Figuren, die die Autorin zeichnet. Sie kümmert sich in keiner Weise um Rollenklischees. Ihre Charaktere sind bunt, lebendig und facettenreich. Das verbindet diese Trilogie mit den zuvor vorgestellten Büchern. Welche Rollenbilder, Mädchen oder Jungen, im Allgemeinen zugeschrieben werden, interessiert keine der Autorinnen oder Autoren. Es geht ihnen um Menschen, die respektvoll, auf Augenhöhe und warmherzig miteinander umgehen. Das ist eine wohltuende Abwechslung, da, wie Studien bestätigen, viele Kinder- und Jugendromane die immer gleichen Klischees reproduzieren und Mädchen nur als Nebenfiguren einführen. Die vorgestellten Romane zeigen jedoch, dass es auch anders geht und dass das hervorragend funktioniert,
sagt Kirsten Reimers über die vorgestellten Kriminalromane für Kinder und Jugendliche. Sie können Ihren Beitrag und auch die ganze Sendung in der kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Und ich habe noch eine eigene Krimi-Empfehlung. Gerade ist der erste Band einer neuen Reihe erschienen, die Gender-Klischees ebenfalls hinter sich lässt. Die Kommissarin von Die Tierpolizei ist eine mutige Katzenbärin, die mit ihren drei Freunden, einem grummeligen Hamster, einem vertrottelten Pony und einer schlauen Meise, ihren Freund Tjalle wiederfinden muss. Die Charaktere sind liebevoll entwickelt, die Dialoge pointiert, der Plot ist witzig und spannend. Gut, dass für Anfang kommenden Jahres schon der zweite Band angekündigt ist. Die Tierpolizei von Anna Böhm erscheint im Oettinger Verlag. Und jetzt noch zu einem Überraschungserfolg in der Bilderbuchsparte. Die in Großbritannien lebende Autorin Anita Lehmann und die polnische Illustratorin Kasia Frisa sind bei uns bisher eher unbekannt. Aber ihr erstes gemeinsames Bilderbuch, das hat es aus dem Stand unter die Nominierten zum Deutschen Jugendliteraturpreis dieses Jahres geschafft. Und es passt thematisch auch noch wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge zur Corona-Pandemie und ihren Abstandsregeln. Ute Wegmann sagt, worum es geht in Sabba Schlabba Kussi Bussi von Anita Lehmann und Kasia Frisa.
Kratz, Knack, Knabber, Knirsch, Kussi Bussi. Emma ist 5 und kuschelt gerne mit Mama und Papa und sie vergleicht gern alle Menschen mit Tieren. So ist Mama weich wie ein Luchs und duftet nach Schnee. Papa ist warm wie ein Grizzlybär und duftet nach Honig. Geborgenheit und Vertrautheit, Liebe und Wärme, das garantieren die Eltern. Ein wunderbares Leben. Aber das Leben besteht nicht nur aus Eltern, sondern auch aus Verwandten und manchmal kommt jemand von ihnen zu Besuch. Die Fledermaus-Oma oder der Seehundonkel oder die Schwanentante. Auch sie wollen mit Emma kuscheln und knutschen. Aber sie riechen nach Mottenkugeln oder Moder und ihre Umarmungen kratzen und pieksen. Emma gefällt das überhaupt nicht. Gut gemeinte Küsse und Gesten werden zur unangenehmen Bedrohung. Wie soll man sich wehren, wenn man kleine 5 Jahre alt ist? Eines Tages kommt unerwartet Rettung, ein neues Familienmitglied. Titan ist ein riesengroßer blauer Hund und Titan liebt es, Menschen mit Zungengeschlabber kussgleich zu begrüßen. Da hat Emma eine Idee. Du zuerst, sagt sie, als es an der Tür klingelt. Und sabbernd und schlabbernd bestürmt Titan alle Gäste, die entsetzt zurückweichen. Emma freut sich, denn Titan schützt sie seitdem vor den verhassten Kussibussis. Ein riesengroßer Hund, ein Zopfmädchen, eine Fledermaus-Oma und ein Seehundonkel. Formenstark, verspielt, expressiv und in schönsten Farb- und Musteranordnungen hat Kasia Frisa dieser warmherzigen, poetischen und emotionsstarken Geschichte durch ihre Bilder eine immense Kraft verliehen. Mit dickem schwarzem Strich gezeichnete Details, luftig gedruckte Bildelemente, plakativ ausgefüllte Figuren, all das zusammen ergibt grafisch reiche Doppelseiten. Wie man im Comic Geräusche als Lautmalerei im Bild wiederfindet, sieht und liest man, wie Emma das Umarmen und Geküsstwerden wahrnimmt, prägnant in schwarzen Großbuchstaben ins Bild gesetzt. Die Worte verleihen den Erwachsenengesten ihre überbordende, vom Kind als Aggressivität wahrgenommene Zuwendung. Die Aufsplitterung der Bildinhalte, Perspektivwechsel und Anschnitte verweisen auf Emmas Gefühl der Ohnmacht gegenüber den körperlich überlegenen und emotional sich aufdrängenden großen Menschen. Sabba Schlabba Kussi Bussi ist ein Buch über die Diskrepanz zwischen unbedachtem, einnehmendem und sehr selbstverständlichem Erwachsenenverhalten und kindlichem Empfinden. Wie glücklich ist das Mädchen, als derjenige die Rettung bringt, der beste Schlabberer und Sabberer auf der Welt ist. Titan.
In Sabba Schlabba Kussi Bussi von Anita Lehmann und Kasia Frisa. Stefanie Kubala-Kottone hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Helvetik Verlag erschienen. Ute Wegmann hat das Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren besprochen. Und ich habe nachgezählt, das waren jetzt 11 Bücher für junge Leser in einer Sendung. Mehr ging wirklich nicht. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Im Studio war Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.